In der heutigen Predigt werden wir direkt anbinden an die Predigtreihe mit dem Titel Die große Freiheit. Und wer die letzte Predigt aus dieser Reihe gehört hat, der weiß wahrscheinlich noch, dass wenn der Mensch seine Freiheit nach eigenen Regeln sucht, dass er sich dann eher verstrickt und in die Unfreiheit gerät. Wir haben das bei der letzten Predigt anhand des Turmbaus zu Babel angeschaut, haben gesehen, wie die Menschen gesagt haben, ja, wir werden mit eigener Kraft unsere Freiheit erlangen, indem wir einen Turm bauen, der bis zum Himmel reicht. Und die Geschichte ist so ausgegangen, dass nicht die Freiheit der Menschen erreicht wurde durch diesen großen menschlichen Kraftakt, sondern dass Zerstreuung das Ergebnis war, Unfreiheit. Die Menschen haben sich nicht mehr verstanden. Und das ist übrigens eine allgemein anerkannte Regel, würde ich sagen, auch bei den Menschen, die nichts mit Jesus am Hut haben. Nehmen wir mal das Beispiel Kinder. Wenn man Kinder sich selbst überlassen würde, man würde sagen, mach einfach, was du willst. Die würden alle nicht alt werden. Die erste Steckdose irgendwann, puff, aus. Viele Kinder, die sich selbst überlassen werden, man spricht ja dann von Vernachlässigung, enden im höchsten Maße im Chaos, in Drogen, in Süchten und überall. Das heißt, und das habe ich auch bei der ersten Predigt bei dem Turmbau zu Babel gesagt, die richtige, die echte Freiheit findet man in den göttlichen Grenzen. Ich habe gesagt, das klingt eigentlich paradox, wenn man Grenzen setzt, ist man doch nicht frei. Aber genau das ist der Schlüssel. In den göttlichen Grenzen findet man die wahre Freiheit. Schauen wir uns doch mal einen Fisch zum Beispiel an. Ein Fisch, der hat sein Milieu, in dem er überleben kann. Wasser. Wenn der Fisch für sich sagt, ah, eigentlich ist mir das alles zu eng hier, immer im Feuchten, ich will jetzt auch mal raus und geht an Land. Das bedeutet für diesen Fisch den Tod. Frei kann der Fisch sein in seinen Grenzen, die ihm von Gott gegeben sind, nämlich im Wasser. Und genauso ist es auch bei uns. Wir können nur frei sein, richtig frei in der göttlichen, ich nenne es jetzt mal nicht göttliche Grenzen, ich nenne es jetzt mal die göttliche Umgebung. Und eine Umgebung hat gleichzeitig auch immer Grenzen. Nun aber, wie sehen denn nun diese göttlichen Grenzen aus? Wir haben beim letzten Mal erfahren, okay, wenn wir selbst unsere Grenzen stecken, wenn jeder macht, was er will, dann gibt's eher Chaos und Unfreiheit. Wie sehen denn nun diese göttlichen Grenzen aus? Und das sind ja die Punkte, die wir jetzt im Folgenden in dieser Predigtreihe in den nächsten Einheiten herausfinden wollen. Wie erlangt man denn nun diese echte Freiheit? Und da wollen wir uns heute den ersten Aspekt anschauen, und damit wir uns den gut vergegenwärtigen können, lese ich jetzt aus dem Buch Daniel eine Geschichte vor, Daniel 3, Daniel Kapitel 3. Da geht's um drei Männer, die in einen Feuerofen geraten. Daniel 3. Der König Nebukadnezar ließ ein goldenes Standbild machen, 60 Ellen hoch, also 30 Meter, 6 Ellen breit, 3 Meter breit, und ließ es im Tal Dura in der Provinz Babel aufstellen. Und der König Nebukadnezar sandte nach den Fürsten, Herren, Landpflegern, Richtern, Vorstehern, Räten, Amtleuten und allen Mächtigen im Land, dass sie zusammenkommen sollten, um das Standbild zu weihen, dass der König Nebukadnezar hatte aufstellen lassen. Oh, da kamen die Fürsten zusammen, die Herren, Landpfleger, Richter, Vorsteher, Räte, Amtleute und alle Mächtigen im Land, um das Bild zu weihen, das der König Nebukadnezar hatte aufstellen lassen. Und sie mussten dem Standbild gegenübertreten, das Nebukadnezar hatte aufstellen lassen. Heute ist es vergleichbar mit dem roten Teppich, der immer ausgerollt wird. Wenn man dann den Fernseher einschaltet, dann kommen sie alle mit ihrer Limousine davor gefahren, mit dem Rolls Royce. Ja, und dann wird aufgemacht, dann laufen sie über den roten Teppich. Und dann freut sich RTL, wenn sie ein Interview kriegen, mal ganz kurz mit so einem ganz berühmten Mann oder einer ganz berühmten Frau. So müsst ihr euch das damals vorstellen. Oscar-Verleihung oder Bambi-Verleihung in Persien. Sie mussten dem Standbild gegenübertreten, das Nebukadnezar hatte aufstellen lassen. Und der Herold rief laut: Das lasst euch gesagt sein, ihr Völker, Leute und Sprachen, wenn ihr den Schall der Posaune, Trompeten, Harfen, Geigen, Psalter, Lauten und allerlei Seitenspiel hören werdet, dann sollt ihr niederfallen und das goldene Standbild anbeten, das der König Nebukadnezar aufstellen ließ. Wer da nicht niederfällt und anbetet, der soll sofort in den glühenden Ofen geworfen werden. Als sie nun den Schall der Posaunen, Trompeten, Harfen, Geigen, Psalter, allerlei Seitenspiel hörten, fielen alle Völker, Leute und Sprachen nieder und beteten das goldene Standbild an, das der König Nebukadnezar hatte aufstellen lassen. Zu der Zeit traten einige chaldäische Männer herzu und verklagten die Juden und sagten zum König Nebukadnezar: Der König lebe ewig! Du hast dein Gebot erlassen, dass alle Menschen, wenn sie den Schall der Posaunen, Trompeten, Harfen, Geigen, Psalter, Lauten und allerlei Seitenspiel hören, niederfallen und das goldene Standbild anbeten sollen. Wer aber nicht niederfällt und es anbetet, soll in den glühenden Ofen geworfen werden. Nun sind da jüdische Männer, die du über die Verwaltung der Provinz Babel gesetzt hast, Schadrach, Meschach und Abednego, die verachten dein Gebot und ehren deine Götter nicht. Und beten nicht an das goldene Standbild, das du hast aufstellen lassen. Gibt auch heute Religionen, die das nicht akzeptieren, wenn man ihre Götter nicht anbetet oder ihren Gott und da die Leute dann in die Luft sprengen. Da befahl Nebukadnezar mit Grimm und Zorn, Schadrach, Meschach und Abednego vor ihm zu bringen. Und die Männer wurden vor den König gebracht. Da fing Nebukadnezar an und sagte zu ihnen: Wie wollt ihr, Schadrach, Meschach und Abednego, meinen Gott nicht ehren und dieses schöne, goldene Standbild nicht anbeten, das ich aufstellen ließ? Wohlan, schickt euch, sobald ihr den Schall der Posaunen, Trompeten, Harfen, Geigen, Psalter, Lauten und allerlei Seitenspiel hören werdet, dann fallt nieder und betet das Standbild an, das ich habe machen lassen. Gibt es sozusagen eine Einzelstunde für die drei, eine Einzelgebetsstunde. Werdet ihr es nicht anbeten, dann sollt ihr sofort in den glühenden Ofen geworfen werden. Wer ist der Gott, der euch aus meiner Hand retten sollte? Haha. Da hat er Gott herausgefordert, dieser Nebukadnezar. Das sagten Schadrach, Meschach und Abednego zum König: Es ist nicht nötig, dass wir darauf antworten. Sieh, unser Gott, den wir ehren, kann uns sehr wohl aus dem glühenden Ofen, dazu auch aus deiner Hand erretten. Und wenn er es nicht tun will, dann sollst du dennoch wissen, dass wir deine Götter nicht ehren, noch das goldene Standbild, das du hast aufstellen lassen, anbeten werden. Das ist eine Sache, da freut sich ein König, wenn er so eine Antwort kriegt. Da wurde Nebukadnezar von Zorn erfüllt. Sein Gesichtsausdruck gegenüber Schadrach, Meschach und Abednego veränderte sich. Und er befahl: Heizt den Ofen 7-mal heißer an als sonst. Da sind die Kohlenschaufler gekommen. Und er befahl den stärksten Kriegsleuten, die in seinem Heer waren, Schadrach, Meschach und Abednego zu fesseln und in den glühenden Ofen zu werfen. So wurden diese Männer in ihren Mänteln, Schuhen, Hüten und anderen Kleidern gefesselt und in den glühenden Ofen geworfen. Denn das Gebot des Königs musste man schnell tun. Und man schürte das Feuer im Ofen so sehr, dass die Männer, die Schadrach, Meschach und Abednego hinaufbrachten, von den Flammen des Feuers getötet wurden. So heiß war der Ofen. Aber die drei Männer, Schadrach, Meschach und Abednego, fielen in den glühenden Ofen hinab, wie sie gefesselt waren. Da verwunderte sich der König Nebukadnezar, sprang auf und sagte zu seinen Räten: Haben wir nicht drei Männer gefesselt in das Feuer werfen lassen? Sie antworteten dem König: Ja, gewiss, Herr König. Er antwortete: Sehe ich doch 4 Männer im Feuer herumlaufen. Und sie sind unversehrt. Und der vierte sieht aus, als wäre er ein Sohn der Götter. Menschensohn, steht hier. Und Nebukadnezar trat hinzu vor das Loch des glühenden Ofens und sagte: Schadrach, Meschach, Abednego, ihr Knechte Gottes des Höchsten, geht heraus und kommt her. Da gingen Schadrach, Meschach und Abednego aus dem Feuer heraus. Und die Fürsten, Herren, Vorsteher, Räte des Königs kamen zusammen und sahen, dass das Feuer keine Gewalt über die Körbe dieser Männer bewiesen hatte und ihr Kopfhaar nicht versengt und ihre Mäntel nicht versehrt waren. Ja, man konnte keinen Brandgeruch an ihnen riechen. Da fing Nebukadnezar an und sagte: Gelobt sei der Gott Schadrachs, Meschachs und Abednegos, der seinen Engel gesandt und seine Knechte errettet hat, die ihm vertraut und das Gebot des Königs nicht gehalten, sondern ihren Leib hingegeben haben, weil sie keinen Gott ehren noch anbeten wollten als allein ihren Gott. So sei nun dies mein Gebot: Wer unter allen Völkern, Leuten und Sprachen den Gott Schadrach, Meschachs und Abednego lästert, der soll in Stücke zerhauen und sein Haus zu einem Misthaufen gemacht werden. Denn es ist kein anderer Gott, der so erretten kann wie dieser. Und der König gab Schadrach, Meschach und Abednego große Macht in der Provinz Babel. Halleluja, Herr. Danke für das, was du uns übermittelst und was du uns jetzt zeigst in dem, was diese drei Männer erleben durften. Amen. So, das ist der erste Punkt. Diese drei Männer, Schadrach, Meschach und Abednego, sind dem Gott treu geblieben. Die große Freiheit, das ist der Punkt 1, Befreiung durch Treue zu Gott. Das ist der erste Schlüssel, den ich uns mitgeben will. Treue zu Gott wirkt Befreiung. Schauen wir doch den ersten Punkt an. Und zwar würde ich den ersten Punkt überschreiben, was diese Männer erlebt haben, mit Umstände egal, im Glauben frei. Was war denn die Situation dieser drei Männer? Nun, die haben sich nicht in ihrem Heimatland in Israel aufgehalten, sondern die waren in Babylonien, später Persien, weggeführt. Die waren Gefangene. Die haben zwar dann auch Ämter bekommen und alles, aber sie waren Gefangene in einem fremden Land, weil sie vorher geglaubt haben, sie könnten in ihrem Land ihre Freiheit mit ihren eigenen Geboten erreichen. Da ist genau das eingetreten, was ich eingangs gesagt habe. Sie wurden unfrei, sie wurden weggeführt. Und nun leben sie eigentlich in Gefangenschaft, in einem unfreien Land. Sie haben ihre weltliche Freiheit, so möchte ich es jetzt mal bezeichnen, verloren. Eigentlich könnte ihnen alles wurscht sein. Sind eh in einem fremden Land, Freiheit ist eh eingebüßt, wie soll es noch schlimmer kommen? Aber nun sollen sie dieses vom König erdachte fremde Götterbild anbeten. Und hier kommt was ganz Interessantes heraus. Die Umstände sind egal. Im Glauben sind wir frei. Die bleiben nämlich ihrer Glaubensüberzeugung treu. Das heißt, trotz Gefangenschaft lassen die sich nicht in der Glaubensfreiheit auch noch der Freiheit berauben. Das bezeugen übrigens auch Leute in der heutigen Zeit, die in Gefangenschaft in anderen Ländern sind, in christlicher Verfolgung. Die sagen dir, die können mir alles nehmen, die weltliche Freiheit. Aber eins können sie mir nie nehmen, die Freiheit im Glauben, die Freiheit in Jesus. Wenn wir das mal verstanden haben, wer Jesus im Herzen hat, der hat immer diese Freiheit, Umstände egal, im Glauben frei. Sie sind, obwohl sie gefangen in einem fremden Land sind, diese drei, Schadrach, Meschach, Abednego, sind sie trotzdem frei in ihrem Gott. Hey, die lassen sich von den äußeren Umständen ihre Freiheit doch nicht nehmen, um ihrem Gott zu dienen. Und sie haben die ganzen gesellschaftlichen Dinge alle schön brav mitgemacht. Wir lesen, die sind sogar als Vorsteher über Ländereien, über Provinzen gesetzt worden, weil man bis zu einem gewissen Grad in der Gesellschaft ganz normal mitleben kann. Das können ja auch wir. Aber sobald es dann dahin gegangen ist, dass es jetzt an die Glaubensfreiheit geht, an die Glaubensüberzeugung, dass sie jetzt ihren Gott verraten sollen, da war für sie, jetzt kommt's, die Grenze erreicht. Hier ist eine göttliche Grenze gesetzt. Und wenn sie diese göttliche Grenze überschritten hätten und hätten da sich jetzt niedergeworfen vor dem Standbild, das hätte verheerende Folgen gehabt, auch für ihre geistliche Freiheit. Wie ist es bei uns in der heutigen Zeit? Nur auch wir leben, ich drück's jetzt einfach mal so ganz hart aus, auch wir leben prinzipiell in einer Jesus-feindlichen Umgebung. Nicht in einer Herrgott-feindlichen Umgebung. Herrgott kannst überall sagen. Gott kannst auch noch überall sagen. Kannst wirklich fragen, glaubst du eigentlich an Gott? Kein Problem. Aber sag mal, glaubst du an Jesus? Jesus. Hab gestern ein Interview gelesen mit Till Schweiger und da wurde er gefragt, ob er an Gott glaubt. Nein, er glaubt an keinen Gott. Leben nach dem Tod glaubt er auch nicht. Und er findet überhaupt, dass Religion das Übel der Zeit ist. Und wenn eine Religion, das war sein Abschlusssatz, behauptet, den einzig wahren Gott zu haben, da muss der gesunde Menschenverstand sofort verstehen, dass da was faul ist. Wir leben in einer Jesus-feindlichen Umgebung. Und ich habe es ja vorhin beim Vorlesen schon ein bisschen so dargestellt, dieser rote Teppich, diese Oscar-Verleihungen, dieses ganze Zeug. Es ist nichts anderes, als dass wir anfangen sollen, unser Leben von anderen Dingen bestimmen lassen zu wollen. Wir sollen unser Leben bestimmen lassen von roten Teppichen, von Germany's Next Topmodel, vom Deutschland sucht den Superstar. Merkt ihr, das ist genau das Streben des Menschen. Und alle fallen sie vor diesen nieder. Kürzlich ist ein Film gelaufen in den deutschen Kinos, Fuck You Goethe 2. Da spielt ein Schauspieler mit, Elias Mbarak. So ein hübscher Mann, das stimmt. Aber wenn man sieht, wie sich da die Leute aufführen, wenn die den treffen irgendwo und da umfallen, kreischen und sich benehmen, als das ist Niederfallen vor diesem Kommerz. Kannst diesen Mädchen nur sagen, dass auch der Elias Mbarak irgendwann mal alter Knacker wird. Das ist alles so vergänglich. Wir beugen uns in der heutigen Zeit sehr stark vor Schönheitsidealen. Wir beugen uns vor Schönheitsidealen. Man stellt fest, dass fast 70% der Frauen nicht mehr fähig sind, eine Speise zu sich zu nehmen, ohne einen gewissen Prozentsatz schlechtes Gewissen zu haben. Und das hat dieses brutale Schönheitsideal auf die Menschheit übertragen. 70% bis 80% können nicht mehr eine Speise genießen, ohne dass sie im Hinterkopf ein Schönheitsideal haben und denken, ich esse heute doch nur Grünzeug anstatt ein Steak, weil es könnte ja sein, dass ich diesem Schönheitsideal dann nicht mehr entspreche. Da hat man festgestellt, dass das mehr Herzinfarkt auslöst, dieses schlechte Gewissen, als das ungesunde Essen. Das ist interessant, ne? Weil die Beklemmungen dadurch in den Arterien, Gefäßen größer sind, als das, was du durch Fett erzeugen kannst. Ganz interessant. Also wir beugen uns den Schönheitsidealen, wir beugen uns dem Konsum, wir beugen uns dem Markendenken. Das war ganz interessant. Kürzlich hörte ich eine ganz interessante Pfarrerin am Sonntagmorgen und da sagte die doch, Mensch, wie wir früher jung waren, da hat jeder einen anderen Rucksack, eine andere Schultasche gehabt, eine andere Hose, eine andere Jacke. Da war man aber nicht so frei. Früher hat man sich nicht so frei gefühlt. Heute ist die Vielfalt da. Viel, 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 viel. Interessant ist, hat sie aber gesagt, dass heute, wo man eigentlich alles haben kann, wo es Vielfalt und Markenvielfalt gibt, wie es noch nie war, solange die Welt war, wenn man morgens hinter Schülern in der Schule herläuft, dass die nur 2 Marken auf dem Rücken tragen. Eastback oder irgendwas noch. Also, dass sich in dieser Freiheit, die man eigentlich hat und in der Vielfalt, doch wieder so ein Herdenverhalten eingestellt hat. Ja, und wenn der jetzt keinen Eastback-Rucksack hat, dann hat er keinen Rucksack. Wo ist denn der gekauft? Bei AWK oder was? Wir beugen uns diesen Idealen, diesen Weltanschauungen der Gesellschaft. Und wisst ihr, die Gesellschaftsmacher und die Essensmacher und die Kapitalisten, die haben doch nur ein Interesse dran. Glaubt einer, dass die Kindermilchschnitte machen, damit dein Kind gesund ist und ein bisschen gesunde Milch kriegt? Das glaubt doch in Wirklichkeit keiner. Die wollen da nur Geld mitmachen, hallo. Die wollen, dass wir uns beugen und dass wir unser Leben danach ausrichten. Also die Gefahr, hier in unserer Gesellschaft solchen ich nenne es jetzt mal goldenen Standbildern zu folgen, ist sehr groß. Natürlich hören wir den Posaunenschall und die Zimbeln und die Saitenspiele nicht mehr so laut, aber die werden schon auch geblasen. Ne? Wenn dann geblasen wird und die Posaunen erklingen, dann beugen wir uns vor den Schönheitsidealen. Und dafür lassen wir vieles Geistliche liegen. Wir können dadurch Glaubensfreiheit verlieren, Leute. Glaubensfreiheit verlieren. Deswegen sollen wir eher lernen, den Glauben da wirklich in diesen Umständen ganz frei auszuleben. Wir haben die Freiheit zu beten. Wir haben die Freiheit zu predigen. Morgen, wenn du auf deinen Arbeitsplatz gehst oder in deine Schule gehst, hast du die Freiheit, beim Frühstück mitzulästern über die schlimme Welt oder dich mitzuwundern über die glamouröse Oscarverleihung. Oder du kannst den Menschen von Jesus erzählen. Oder du kannst sagen, nee, ich bin anders. Ich bin ein Schadrach, ein Meschach, ein Abednego. Es mag vielleicht sein, dass du mir dann androhst, dass ich in den Feuerofen geworfen wäre, wenn ich nicht aufhöre, endlich immerzu von diesem Jesus zu reden. Aber das ist die wahre Freiheit, die wir haben. Halleluja. Und die kann dir niemand nehmen. Die können dich höchstens blöd anschauen. Schadrach, Meschach, Abednego, es war denen egal, was die alle gesagt haben. Da war der ganze rote Teppich ausgerollt, da waren die Fürsten, die Berühmten. Oh, wenn der Landrat da ist, kann ich doch nichts von Jesus erzählen. Wieso nicht? Der Landrat muss auch was von Jesus erfahren. Und wenn der Minister kommt, erzählt bloß nicht wieder was von Jesus. Doch. Freiheit im Glauben. Im Glauben frei. Umstände egal. Zweiter Punkt. Gott mehr gehorchen als den Menschen. Ah, habe ich schon so oft gehört, wirst du jetzt denken. Da hätte ich jetzt fast gesagt, warum setzt es da nicht um? Schadrach, Meschach, Abednego stellen klar im Vers 16 bis 18, wir gehorchen Gott mehr als deinen menschlichen Gesellschaftsformen. Wenn die menschlichen Gesellschaftsformen mit Gottes Gebot in Konflikt kommen, dann sagen die, es ist nicht nötig, dass wir darauf antworten, auf dein Zeug, was du da von uns willst. Siehe, unser Gott, den wir ehren, kann uns sehr wohl aus dem glühenden Ofen, dazu auch aus deiner Hand erretten. Und wenn er es nicht tun will, dann sollst du dennoch wissen, dass wir deine Götter nicht ehren, noch das goldene Standbild. Ich finde es so klasse. Wir haben auch heute Morgen im Gottesdienst für jemand gebetet um Krankenheilung. Genau. Und auch da gilt, wenn Gott das tun will und heilen will, wird er heilen. Aber alle, die sichtbare und die unsichtbare Welt, sollen wissen, auch wenn er es anders macht und nicht heilt, deswegen bleiben wir ihm trotzdem treu und halten trotzdem an ihm fest. Und das ist das, was die Leute so ärgert. Diese fanatischen Christen, die halten an Jesus fest, auch wenn er nicht so spurt, wie sie sich das vorstellen. Mein Jesus spurt nicht so, wie ich will. Ich bete, dass ich so spure, wie er möchte, weil das wahre Leben ist. Gott mehr gehorchen als den Menschen. Sie müssen das, sie wissen, dass sie sich von Menschen abhängig machen, wenn sie jetzt darauf reinfallen. Ich komme gleich drauf. Magst du einmal so ein Mist? Hätten die sich vor diesem Standbild gebeugt, die hätten nie mehr eine echte Glaubwürdigkeit in Jesus und in Gott und in Gottes Fragen bekommen. Die wären immer die gewesen, wo es geheißen hat, naja, damals, wie es hart auf hart gegangen ist, naja, haben sie sich auch schön gebeugt vor dem Standbild. Naja, eure schönen drei Pfingstler da, Schadrach, Meschach, Abednego, ha? Immer so laute Gebete, da immer ein bisschen auf fromm. Und dann, wenn es drauf ankommt, ne, beugen sie sich vor so einem Standbild. Tja. Wisst ihr, was die sich gesagt haben, die drei? Nee, wir ersticken das Übel am besten gleich im Keim. Wir fangen jetzt gleich nicht an, Gott zu verleugnen, dann müssen wir nämlich später nicht wieder sehr viele Sachen einfangen. Die sind echt mutig, die drei, ne? Die stellen sogar ihre Gesundheit und ihr Leben unter den Willen Gottes. Der Gehorsam gegen Gott ist diesen Menschen wichtiger als ihr Leben. Da gibt's auch Leute aus der jüngeren Vergangenheit. Wenn wir einen Dietrich Bonhoeffer zum Beispiel anschauen. Oder wenn ihr beim Aktionskomitee für verfolgte Christen nachlest, auf deren Internetseite AVC, da könnt ihr moderne Menschen sehen aus der jetzigen Zeit, die noch leben, die sagen, der Gehorsam an Gott ist mir wichtiger. Aber warum das alles? Weil die Freiheit, die wahre Freiheit in Christus nur erreicht wird, wenn wir diese Treue, diesen Treuemaßstab in unserem Leben haben. Sie wollten nicht den bequemeren Weg gehen, diese drei Männer, sondern den besseren. Das sollten wir uns ein für alle Mal merken. Der bequemere Weg ist nicht immer der bessere. Und ich habe in meinem Leben festgestellt, meistens ist der bequemere Weg meistens der schlechtere. Andere mögen andere Erfahrungen gemacht haben. Ich habe festgestellt, der Feind Gottes, der bereitet uns auch Wege vor. Und die sind bequem, die sind breit, die sind gerade. Das sind viele. Ne? Das sagt man, schau doch her, der Weg ist doch breit. Guck doch her, der Weg ist doch viel besser. Schau, da laufen alle. Kennt ihr das? Alle. Kinder kommen nach Hause. Baba, ich will das und das. Sag ich, wieso willst du denn jetzt so einen Mist? Na, alle haben das jetzt. Da gehen alle in die Irre. Alle. Es kann sein, dass alle in die Irre gehen. Und dann sage ich, das ist super. Wenn alle in die Irre gehen, dann sagen wir das denen. Und wir gehen aber den richtigen Weg voraus. Der ist nicht immer bequem. Ist nicht bequem, wenn du in der Schule bei deinen Schulkameraden, den Schulkameraden von Jesus erzählen musst. Ist nicht bequem, wenn jemand in der Schule zu dir sagt, oh, ich bin total verkältet heute. Und was gibst du für einen Rat? Trinkst du eine heiße Zitrone, wenn du heimkommst? Das ist bequem. Unbequem ist zu sagen, hey, ich glaube an Jesus und dass er heilt. Ich würde mal für dich beten, wenn du willst. Kann sein, dass du dann in den Feuerofen geworfen wirst. Das brennt. Das brennt, da schwitzt man gleich. Weil man wird da vielleicht als altmodisch hingestellt oder als Fundamentalist. Aber das ist die wahre Freiheit in Christus. Leute, wir brauchen diese Entscheidung im Herzen. Ich gehorche Gott. Ich gehorche Gott. Und wir brauchen als zweites die Überlegung, und das ist eine Hausaufgabe, wo bin ich denn in der Vergangenheit Menschen schon auf den Leim gegangen? Ich habe gesagt, wenn die drei sich gebeugt hätten, bis du das wieder einholst und wieder glaubwürdig wirst, das dauert. Und wir schwachen Menschen, wir machen oft Sachen, vielleicht haben wir bei zweifelhaften Gesprächen mitgewirkt, haben vielleicht schlüpfrige Witze mitgemacht, haben vielleicht sogar in irgendwelchen kriminellen Handlungen mitgemacht, ja? Mutprobe in im Gruppenzwang. Vielleicht hast du dich verführen lassen, an Zigaretten zu ziehen oder sonstigen Mist. Ist alles nicht zu deinem Segen gemacht, das ganze Zeug. Ist alles gemacht, um dich zu zerstören. Und jetzt ist es umso schwerer für dich, wieder die Kurve zu kriegen. Ne? Du denkst jetzt natürlich, Mann, Mist, jetzt habe ich bei dem schlüpfrigen Witz schon mitgemacht. Ne? Wenn ich jetzt sage, ich glaube an Jesus, sagen die, naja, gestern hast du doch damit gelacht. Es wird immer schwieriger, je weiter man sich entfernt von dieser echten Identität in Christus. Aber weißt du, dadurch wirst du immer unfreier. Du machst dann immer mehr diese zweifelhaften Dinge mit, weil du dir nie traust, jetzt mal die Bremse zu ziehen. Und du kommst immer weiter hinein in diesen Strudel und entfernst dich immer weiter von Jesus. Du gewinnst dadurch keine Freiheit, sondern du gewinnst dadurch gar nichts. Du verlierst die Freiheit, du wirst eng, du wirst gefangen. Und ich bete für dich, dass du in diesen Punkten, wo du dich schon fast ein bisschen zu tief in den Sumpf hineingewagt hast, die Kraft hast, jetzt in dieser neuen Woche zu sagen, nein, jetzt ist Schluss. Ich habe da mitgemacht, weil ich Angst hatte, vielleicht bei euch nicht dazuzugehören. Aber in Wirklichkeit denke ich ganz anders. In echt bin ich Christ. Ich glaube an Jesus. Verzeiht mir, dass ich da echt mitgemacht habe, obwohl das völlig gegen meine innere Überzeugung ist. Und ich muss euch jetzt erzählen, ich möchte nicht mehr bei zweifelhaften Witzen mitlachen. Ich möchte nicht mehr bei diesen Dingen dabei sein. Ich möchte vielmehr, dass Jesus in uns lebt. Und da gehört es dazu, Buße zu tun über diesen Punkten. Nimm dir mal die Zeit in der kommenden Woche und schau dein Leben an. Wo bin ich kein Zeugnis mehr für Jesus? Wo habe ich mich schon vor Standbildern geneigt? Wo habe ich mitgemacht, um dazu zu gehören? Um nicht Angst zu haben, dass die Leute mich als ewig gestrigen sehen. Aber das bewirkt nicht die Freiheit in deinem Leben. Die Freiheit bewirkt, Gott mehr zu gehorchen als den Menschen. Und Du siehst an diesem Beispiel von Schadrach, Meschach, Abednego, es hat gewirkt. Sie haben ihre Freiheit und ihre körperliche Unversehrtheit bekommen. Und das ist der Punkt 3. Der erste Punkt war Umgang egal, im Glauben frei. Der zweite Punkt war Gott mehr gehorchen. Und der dritte Punkt, der reimt sich auch noch. Und den merken wir uns. Der heißt nämlich, bist du treu, wirst du frei. Bist du treu, wirst du frei. Das hämmert schön, oder? Bist du treu, wirst du frei. Scheinbar bringt nämlich diese Treue diesen drei Männern, Schadrach, Meschach, Abednego, scheinbar die Unfreiheit. Scheinbar sogar den Tod. Scheinbar. Und genau dieses Lügengebäude baut nämlich der Feind auf, wenn du auf deinen Arbeitsplatz gehst und nimmst dir früh ganz fest vor, heute bezeuge ich Jesus. Und dann bist du am Arbeitsplatz und sitzt bei der Brotzeit und dann merkst du, holla, dann wird's unbequem. Denn scheinbar sagt ja der Feind zu dir, na muss denn das jetzt sein, ne? Bringst jetzt da so einen Unfrieden rein. Das ist ja meistens dann immer so, sobald du dann den Namen Jesus gesagt hast, da ist im Frühstücksraum plötzlich Totenstille. Wo haben die Leute alle noch geredet? Und du fühlst dich völlig bloßgestellt. Na, denkst du dir, naja, machen wir es lieber morgen. Scheinbar. Aber die Wahrheit ist eine ganz andere. Die Wahrheit ist, Menschen wollen Jesus kennenlernen. Und es sind Menschen dabei, die wollen Jesus kennenlernen. Und wenn die dann auf dich zukommen irgendwann und sagen, Mensch, danke, dass du das Zeugnis gegeben hast. Danke, dass du von Jesus erzählt hast. Danke, dass du geradlinig geblieben bist. Danke, dass du nicht gelogen hast. Dann wirst du erleben, dass deine Freiheit aufblüht. Bist du treu, wirst du frei. Dann kommst du in eine Freiheit hinein. Du musst dich nicht mehr verstellen. Du musst keine Maske mehr aufsetzen. Du musst nicht mehr fromm sein am Sonntag im Gottesdienst und der coole Hund unter der Woche. Dann wieder fromm am Sonntag, wieder der coole Hund unter der Woche. Und irgendwann gehst du zugrunde unter diesem Doppelleben. Es ist zum Kotzen, so ein Doppelleben, wenn man das führen muss. Und diese Männer, Schadrach, Meschach, Abednego, wissen, es gibt eine höhere Freiheit als die menschliche. Es gibt eine höhere Freiheit als die menschliche. Und die will ich haben. Und jetzt kommt's, dass Jesus sich zu diesen Männern stellt. Es gibt verschiedene Auslegungstheorien. Ich bin überzeugt, hier ist Jesus direkt am Werk gewesen. Der ist gekommen, der ist in diesen Feuerofen hineingegangen. Der hat die Männer im Feuerofen beschützt und der hat die Männer aus diesem Feuerofen herausgeholt. Und es ist so interessant, die kommen unbeschadet heraus. Und das habe ich vorhin etwas betont im Vers 27. Die hatten nicht einmal Brandgeruch an sich. Und wisst ihr, was das bedeutet? Wenn du Buße tust über dein Doppelleben, wenn du Buße tust über den Punkten, wo du dich in Unfreiheit schon verstrickt hast, dann stellt Gott alles so wieder her, als wärst du schon immer treu gewesen. Du musst dir dann keine Gedanken mehr machen, ne, was werden die Leute denken? Wurscht, du hast dann keinen Brandgeruch mehr. Du bist frei. Wenn Gott frei macht, das werden wir noch oft hören in dieser Predigtreihe, dann bist du wirklich frei. Kein Brandgeruch mehr. Ist das nicht stark? Mann, wenn mein Sohn von einem Rangerlager heimkommt, da stinkt die ganze Bude von dem Lagerfeuer. Brandgeruch. Das kriegst du nicht mehr raus fast aus den ganzen Schlafsäcken und aus dem ganzen Zeug. Bei Jesus, wenn du frei bist, gibt es keinen Brandgeruch mehr. Halleluja! Und ihre Treue zahlt sich aus. Denn bei Jesus heißt es, bist du treu, wirst du frei. Also, wir dürfen wissen, dass die Treue zu Gott frei macht. Auch wenn die Umstände vielleicht anders aussehen. Jesus holt auch dich aus dem Feuerofen heraus. Lass es ruhig, lass es zu, dass er dich aus dem Feuerofen holt. Halte fest zu ihm und du wirst es erfahren. Die große Freiheit, Geschwister, ist die Befreiung durch die Treue zu Gott. Umstände egal, im Glauben frei, Gott mehr gehorchen und bist du treu, wirst du frei. Gott segne uns im Namen Jesus. Amen.